Ja, hallo von meiner Seite aus. Ja, freue mich euch das letzte Mal nochmal in das Thema Hiob mit reinzunehmen. Ich weiß, vielleicht ist jemand schon des Themas vielleicht überdrüssig, ist schon der fünfte Teil, aber es ist wirklich versprochen der letzte. Wir haben ja unglaublich viel schon über das Buch Hiob gehört. Ich glaube, den ersten Vortrag habe ich letztes Jahr im April, glaube ich, gehalten. Deswegen wollte ich jetzt zu Beginn einfach noch einen kleinen Rückblick halt geben, ne, was wir bisher herausfinden konnten. Wir haben zum einen halt von diesen Treuen, von diesen Glaubenshelden Hiob gehört in der Hiob-Novelle. Der unglaubliche Glaubensheld. Und die Hiob-Novelle, das ist dieser kurze Erzählteil, den wir einmal am Anfang und am Ende des Hiob-Buches haben. Also in Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10 und dann auch ganz zum Schluss Kapitel 42, Vers 10 bis 17. Aber durften auch von einem komplett anderen Hiob hören in der Hiob-Dichtung. Das ist dieser riesige Redeteil, der sich zwischen diesen kurzen Erzählteilen abspielt. Also Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 42, Vers 9. Und er nimmt das Leid überhaupt nicht von Hiob an. Ne, er klagt, er rebelliert gegen Gott, er rastet richtig aus, kann man halt sagen. Also, das ist wirklich einmalig in der Bibel, wie so ein Mann mit Gott spricht. Aber die Antwort Gottes in Kapitel 38 bis 41, wir haben uns nur 38 und 39 angeguckt, aber in dieser Antwort, wo Gott seine Schöpferkraft und seine Souveränität beschreibt, also eine der eindrucksvollsten Kapitel, die wir in der Schrift haben, das verändert das Denkmuster. Und Hiob sagt am Ende, ich habe Unrecht geredet, ich habe etwas gesagt, was ich überhaupt nicht verstand. Und er sieht ein, dass es falsch war, so mit Gott zu reden, obwohl Gott ja ihm Recht gibt. Und wir konnten daraus schließen, dass Gott uns Christen autorisiert hat, gewisse Ratschlüsse Gottes in unserem Leben in Frage zu stellen, dass wir sagen dürfen, Gott, da bin ich jetzt nicht einverstanden. Gott lässt das zu. Und er lässt es zu, dass wir manchmal mit ihm nicht gerade zimperlich ins Gericht gehen. Ich denke, da hat jeder schon seine eigenen Erfahrungen gehabt, wo wir regelrecht ausgerastet sind und Gott nicht verstanden haben. Aber wir müssen uns wie Hiob wieder in die Spur bringen lassen. Und wir müssen uns auch eingestehen, dass wir im Unrecht waren, dass wir Korrektur bedurften. Ich hatte auch erwähnt, dass mindestens zwei verschiedene Autoren das Hiob-Buch geschrieben haben müssen, weil sich die Hiob-Novelle und die Hiob-Dichtung ja, sehr unterschiedlich sind, sowohl von der Sprache als auch von den Themen her. Und wir konnten aber anhand beider Werke, der Novelle und einmal der Dichtung, die Theodiziefrage sehr gut beantworten, ne? Die Frage, wie kann man einen gütigen Gott überhaupt glauben, wenn es so viel Leid in dieser Welt gibt? Das Hiob-Buch gibt da sehr viele Antworten für. Im letzten Vortrag habe ich noch etwas zu diesem dritten Redegang gesagt, Kapitel 22 bis 27, weil da sehr massiv daran gearbeitet wurde, wo so ein paar Textpassagen hin und her geschoben wurden, um den Hiob so ein bisschen zu entschärfen. Und auch die Reden von Elihu, Kapitel 32 bis 37, die wurden noch von einem weiteren Autor geschrieben, weil der Urtext, wenn man sich den Urtext anguckt, ist es noch in einer jüngeren Sprache geschrieben. Und es passt auch nicht so recht zu der restlichen Dichtung. Aber ich möchte auch jetzt ganz klar sagen an dieser Stelle, weil ich auch darauf angesprochen wurde, es war halt niemals meine Absicht, das Wort Gottes irgendwie in Frage zu stellen oder ihm Fehler zu unterstellen, dass wir jetzt jedes einzelne Bibelbuch überprüfen müssen, oh, das kann man aber anders verstehen und das ist aber so und so. Vielleicht lebte der gar nicht in dieser Zeit. Ne, darum geht es halt gar nicht. Es heißt nicht umsonst in der Schrift, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Nach 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles, was in der Schrift steht, und da ist das Hiob-Buch natürlich mit einbegriffen. Und bitte haltet euch jetzt diesen Gedanken jetzt permanent im Kopf, wenn ich jetzt auf dieses letzte Thema zu sprechen kommen. Ich habe sehr damit gehadert, aber ich habe es einfach aus Herz bekommen, dieses Thema anzusprechen. Nämlich, es bleibt nämlich noch eine einzige Frage halt offen, um das Hiob-Buch richtig zu verstehen. Nämlich die Frage, hat das Hiob-Buch wirklich einen literarischen Charakter? Man kommt bei dieser Frage unweigerlich zu der weiteren Frage, waren Hiob und seine Freunde historische Gestalten, also gab es sie wirklich? Oder waren es literarische Gestalten? Das heißt, der Autor hat diese Figuren frei erfunden, nur um eine bestimmte Thematik näher zu bringen. Und wenn man es halt wirklich uneingenommen prüfen will, muss man sich einfach halt dann mit dem Buch auseinandersetzen und prüfen, wovon es mehr Hinweise in den 42 Kapiteln gibt. Und man kommt dadurch zu dem Schluss, zumindest ich damals auch, dass zumindest das Buch Hiob schon einen literarischen Charakter hat. Und das kann man anhand verschiedener Gesichtspunkte erkennen. Kleine Anmerkung jetzt, die ersten 4 der 7 Gesichtspunkte, die beschäftigen sich nur mit der Hiob-Novelle. Warum? Weil man ja gerade vermuten sollte, dass die Hiob-Novelle ja historisch sein muss. Ne? Das ist eine Erzählung. Da gab es einen Mann, da gab es das Land, gab es ja wirklich. Ne, da ist schon zu vermuten, das muss ja schon irgendwie historisch sein. Deswegen, die meisten Punkte beschäftigen sich damit und nur 2 Gesichtspunkte mit der Hiob-Dichtung. Beim ersten Punkt geht es darum, dass wir in der Hiob-Novelle keinen historischen Hinweis haben, in welcher Zeit und wo genau Hiob eigentlich gelebt hatte. Wenn wir uns jetzt mal den ersten Vers anschauen in Hiob, der gibt uns keinerlei Aufschluss darüber, wann Hiob gelebt hat. Es war damals ja in der Bibel halt üblich, dass bei berühmten Männern im Alten Testament zumindest eine Standtafel halt vorkam, wie zum Beispiel in Abraham oder bei den Propheten im Alten Testament. Dieser Prophet lebte oder wirkte im Jahr des Josia, im Jahre so und so, oder während der Perserkönig, während der babylonische König regiert hat. Also die man dato facto wirklich in diese Zeit reinpacken konnte. Bei Hiob ist das nicht so. Und das Land Uz, wo der Hiob wohnte, das kommt nur noch an 2 anderen Stellen vor, nämlich nur Jeremia erwähnt es in seinem Buch Jeremia und in seinen Klageliedern. Und man erfährt auch im Gegensatz zu den anderen Nachbargebieten sehr wenig über das Land. Wir wissen nur, dass das Land Uz im Grenzgebiet zwischen Jordanien und Saudi-Arabien sich befunden haben muss. Man kann also jetzt zusammenfassend sagen, Hiob lebte irgendwann und irgendwo im Osten. Der zweite Punkt ist, dass wir auch eine Übertreibung mit symbolischen Zahlen und viele unwahrscheinliche Zufälle haben. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr negativ, ich sage am Ende noch zu was. Lasst euch einfach mal darauf ein. Der Reichtum im alten Orient, der wurde ja nicht in Silber, in Gold oder in Villen gemessen, so wie man es eigentlich halt kannte, sondern wie viel dieser Mann Vieh hatte. Und der Hiob, der besaß so viel Vieh, dass, wie es eigentlich nur Könige hatten. Und der war der reichste Mann im Osten. Und die Aufzählungen, die wir im ersten Kapitel in den Versen 2 und 3 haben, die sind ja paarweise aufgelistet. Und die sind alle in Zehnerzahlen geordnet. Bei den Kindern 7 plus 3 ergibt 10. Und bei den Tieren 7000 und 3000 und 500 und 500. Also alles Zehnerzahlen. Ihr müsst verstehen, das Verhältnis zu Zahlen, das war damals anders. Wir leben heute im Industriezeitalter. Wir nehmen Zahlen, das sind Fakten. So, die kann man nicht wegdiskutieren. Zahlen, die stehen auf dem Papier. Und das ist nun mal so. Wenn so und so viele gestorben sind, sagt er, wird dort aufgelistet und so, das sind halt Fakten. Und damals haben die Zahlen aber eher einen symbolischen Charakter gehabt. Nicht bei allen natürlich, es gibt genaue Zeitangaben, wie zum Beispiel halt bei den Königen, wann die gelebt haben, wann die regiert haben, ne, das sind dann schon Fakten. Die Zahl 10 ist aber in der Bibel auch eine sehr besondere Zahl, nämlich die Zahl der Vollständigkeit. Oft wird das damit erklärt 10 Finger und 10 Zehen die Vollständigkeit des Körpers. In 2. Mose haben wir die 10 Plagen, die 10 Gebote. Wenn es 10 Gerechte in Sodom gegeben hätte, hätte Gott es verschont. 10 Männer müssen anwesend sein, um einen jüdischen Gottesdienst zu feiern. Wichtige Feste werden am 10. Tag des 10. Monats gefeiert. Jesus erzählte das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Also die Liste kann man unendlich weiterführen. Die 10 kommt immer wieder vor. Und Zehnerzahlen im Tausenderverhältnis, die sind symbolisch zu verstehen. Zum Beispiel kennen wir bestimmt die Stelle, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. So, das bedeutet jetzt nicht, dass David im Alleingang 10.000 Männer niedergemesselt hat. Das war ja auch nur ein Mensch und kein Gott. Sondern es sollte einfach ausdrücken, dass David weitaus größere militärische Erfolge erzielt hatte als Saul, weil Gott mit ihm war. Auch im Neuen Testament finden wir das. Paulus sagt zum Beispiel an einer Stelle, hätte ich 1000 Zungen und einen 1000-fachen Mund, hättet ihr 10.000 Erzieher in Christus, ich rede lieber 5 Worte mit Verstand als 10.000 mit Zungen. Einige Bibelausleger nehmen auch das tausendjährige Reich mit in diese Kategorie. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle halt ausklammern, weil ich persönlich glaube, dass es wirklich 1000 Jahre sein werden. Aber da denkt jeder anders drüber vielleicht. Aber wir haben zum Beispiel diese Redewendung 1000 mal 1000 oder 10.000 mal 10.000 mal gehört. Ne, zum Beispiel bei den Hirten, also bei der Geburt Jesu, wo diese unzählbare Engelschar zu den Hirten kam und dann wird diese Redewendung benutzt, um einfach zu verdeutlichen, das ist eine unzählbare Menge. Hiob hat die Idealanzahl von Kindern, die halt auch nicht nur den Segen Gottes widerspiegeln, sondern auch wirtschaftliche Vorteile hatten. Und 7 Söhne und 3 Töchter, das ist nicht einmalig in diesen altorientalischen Schriften, das haben eigentlich so ziemlich fast alle altorientalischen Schriften. Sodass halt das Buch Hiob auch eine literarische Erzählung sein muss. Es gliedert sich da halt 1:1 an die anderen Erzählungen an. Und es sind auch schon sehr viele unwahrscheinliche Zufälle. Hiob ist ausgerechnet der reichste Mann im Osten und hat dabei auch noch die Idealanzahl von Kindern. Er hat ausgerechnet 10.000 Tiere, Schafe und Kamele, die halt ein Nomadendasein ermöglichen. Und er hat ausgerechnet 1.000 Tiere, Kamele und Eselinnen, die ein sesshaftes Dasein ermöglichen. Und am Ende der Hiob-Novelle bekommt Hiob ja die gleiche Anzahl von Kindern wieder und Gott verdoppelt sogar noch seinen Besitz. Und das ist auch einmalig in der Bibel, das ist an keiner anderen Stelle noch vorgekommen. Also nicht in solch ungewöhnlichen Umfang. Und Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Und da steckt natürlich auch die Zahl 7 drin, von der 7 weiß man, das ist die Zahl Gottes, genauso wie die Zahl 3. Gut, die finden wir jetzt auch bei den Kindern wieder, ne? Einmal 7, einmal 3. Also wir merken ganz viele symbolische Zahlen. Und die Zahl 7, die ist in der Bibel eine ganz besondere Zahl, als auch die Zahl 70. Zum Beispiel bei Daniel, da Klaus Stemmler hatte schon angesprochen, die 70 Jahrwochen bei Daniel, auch sehr gehaltvoll. Und 2x 70 Jahre, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wir merken, in der gesamten Hiob-Novelle, da haben wir keine normalen Zahlen, sondern nur symbolische. Und dann gibt es noch die Superzahlen. Der reichste Mann im Osten, keiner war wie er, keiner konnte sich mit ihm messen. Die letzten 3 Töchter, die er von Gott bekommen, das waren die schönsten im ganzen Land. So, historisch müsste man jetzt ja fragen, wer legt denn den Schönheitsgrad fest? Heidi Klum gab es damals noch nicht. Na, also einer muss das irgendwie beurteilen, so, du bist ja schon hässlicher als die andere. Historisch gesehen. Bisher konnte keiner historische Beweise für diese Zahlen aufzeigen, die aus dem Text hervorgehen. Und der 3. Punkt beschäftigt sich mit der Himmelsszene, nämlich wie Gott sich in Bezug auf Satan verhält. In der Antike wurden oft Gespräche von Göttern überliefert, ne, einfach als zu Lehrzwecken. Und wir haben es auch in dieser Hiob-Novelle, diese Himmelsszene. Die fand ich immer so interessant, auch als Jugendlicher schon, weil die so einen so viel krassen Einblick in den Thronsaal Gottes, in den Thronsaal Gottes halt gibt. Es wird halt auch nur an dieser Stelle in der Bibel von einem Gespräch von Gott zu Satan berichtet. Also ein direkter Dialog zwischen den beiden. Es wird an dieser Stelle aber nicht erwähnt, dass ein Autor da war, der halt diese Vision empfangen hatte oder jemand da war, der ihm das Gesprochene übersetzt hätte. Das haben wir zum Beispiel auch beim Daniel oft oder bei Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wo ein Engel extra zu ihm kam und ihm das Gesprochene übersetzt hat oder ihm näher dargebracht hat. Und so gesehen musste man ja dann auch fragen, in welcher Sprache redete Gott? Im Titusbrief lesen wir, dass Gott ja in einem unzugänglichen Licht wohnt. Probleme macht uns auch Hiob Kapitel 2, Vers 3, wo wir lesen, dass sich Gott von Satan anstacheln ließ und jetzt ärgert sich darüber. Nach dem Motto, wie kann ich denn so doof sein, mich darauf einzulassen? Historisch überliefert würde es ja jetzt bedeuten, dass sich Gott von Satan beeinflussen lässt, dass Satan mit den Gefühlen Gottes so ein bisschen spielen kann und dass Gott sich jetzt über seine eigenen Fehler ärgern würde. Kann das wirklich sein? Ist das unser Gottesverständnis, dass Gott beeinflussbar ist? Gott erkundigt sich bei Satan, wo er war, und er fragt ihn dann, ob er Acht genommen hat auf seinen treuen Hiob. Und das sind sehr menschliche Fragen, die auch nicht so recht zu Gott passen. Und wir müssen uns jetzt auch fragen, ob Gott wirklich Testergebnisse braucht, wo auch noch unschuldige Leben genommen werden müssen. Wir merken also, wir kommen sehr in Bedrängnis, wenn wir diesen Text wirklich historisch verstehen, weil er nicht in unser Gottesverständnis hineinpasst. Aber wenn wir diesen Text literarisch verstehen, lösen sich diese Probleme von selbst auf. Und der letzte Punkt mit der Hiob-Novelle ist, dass wir hier auch eine Übertreibung mit den Katastrophen haben. In der dritten Szene der Hiob-Novelle, Kapitel 1, Vers 13 bis 22, da kommen ja diese vier schrecklichen Katastrophen über Hiob. Bei jeder Katastrophe überlebt nur ein einziger, gibt nur einen Überlebenden, und der kommt gerade dann an, während der Vorangegangene noch redete. Anzumerken ist, im Alten Orient gab es bei so Geschichten immer nur einen einzigen Überlebenden, weil es einfach die Dramatik verdeutlichen sollte. Und auch dass die Katastrophen abwechselnd von Menschen und Natur verursacht wurden, ist schon auch ein sehr ungewöhnlicher Zufall. Und das letzte Unglück ist zugleich das schlimmste Unglück, was Hiob treffen konnte. Alle seine Kinder sterben. Also es ist auch eine literarische Steigerung der Dramatik, dass das Schlimmste zum Schluss kommt. Und das Unglück geschah während des Geburtstages von den Erstgeborenen. Das heißt, dass Hiob gerade mit seinem Opferungszyklus fertig war. Wir erinnern uns, die Geschwister haben sich untereinander besucht, wenn der jeweilige Geburtstag hatte, da war die Entfernung relativ egal, die haben sich dann trotzdem getroffen, haben eine große Feier veranstaltet und Hiob blieb wahrscheinlich zu Hause und hat dann für seine Kinder ein Opfer gebracht, weil er dann Angst hatte, dass die Kinder irgendetwas getan hätten, wo Gott mich nicht mit einverstanden hat. Und das passiert jetzt quasi daran, man liest, der hat gerade für den Erstgeborenen das Opfer gebracht. Das heißt, er hatte gerade den ganzen Opferungszyklus für alle seine Kinder beendet und dann sterben alle. Also das ist wirklich besonders grausam für Hiob. Also wäre es gewesen. Was halt auch nochmal halt für diesen literarischen Charakter spricht. Der fünfte Punkt geht jetzt so ein bisschen in die Hiob-Dichtung, zu diesem Streitgespräch. Und da haben wir halt ein bisschen zu perfektes Streitgespräch. Nämlich die Eröffnungsklage und die Abschlussklage müsste Hiob historisch gesehen selber geschrieben haben. Kein anderer könnte so sensible Gefühle aufschreiben. Aber der Hiob, der ist ganz klar als Autor auszuschließen, weil es ist permanent als Erzählperspektive geschrieben. Das Streitgespräch, das erstreckt sich ja über 23 Kapitel und es folgt immer einer strikten Linie. Es redet immer nur einer der drei Freunde, obwohl die drei Freunde ja eigentlich alle dasselbe reden. Und dann antwortet es erst hier, bevor der andere Freund wieder darauf antwortet. Also es ist sehr durchgetaktet. Es erfolgen keine Zwischenrufe, keine Aufschreier und es ist halt sehr untypisch für ein tatsächliches Streitgespräch. Und das Streitgespräch, das ist auch wie die gesamte Dichtung in einer poetisch rhythmisierten Form geschrieben. Und das ist eigentlich ein Gedicht, das ist ein literarisches Meisterwerk, was wir dort in der Bibel haben. Und es wird auch kein Schreiber genannt, der dieses Gespräch aufschreiben sollte. Und das wäre auch sehr schwierig gewesen bei dieser Geschwindigkeit und bei diesem Umfang der Gespräche. Der sechste Punkt ist die Relevanz der Gespräche der Menschen. Gott wird ja als vierter Gesprächspartner mit in die Hiob-Dichtung, in der Hiob-Dichtung genannt. Er ist also auf derselben Gesprächsebene wie der Hiob und seine drei Freunde. Aber er bekommt im Gegensatz zu den drei Freunden nur 4 Kapitel Redezeit. Die, klar, die sind unglaublich lang, aber es sind trotzdem nur 4 Kapitel. Aber auch bei diesen 4 Kapiteln wird kein Schreiber genannt, der solch einen umfangreichen Text hätte mitschreiben können. Und wenn der Text wirklich historisch betrachtet werden soll, müssen wir uns die Frage stellen, ob es wirklich relevant ist, die Gespräche der Menschen noch zu studieren, wenn der allmächtige Gott gesprochen hat, der schließlich Hiob und seine drei Freunde gemacht hat. Und da möchte ich jetzt auch schon zu dem letzten Punkt kommen, nämlich zu den religiös und geschichtlichen Vergleich. Ich weiß, es ist auch sehr angefochten und umstritten. Da möchte ich ihn jetzt trotzdem noch eben vortragen, weil dieser Vergleich auch hier angewendet wird. Im alten Orient gab es viele Aufzeichnungen über Leiden. Also hier, da war halt da kein Einzelfall. Und das waren Aufzeichnungen über Leiden, die sich halt die Frage stellten, warum geht es guten Menschen so schlecht und bösen Menschen so gut? Und diese Texte, die wurden von Weisheitslehrern und Priestern aufgezeichnet, um den damaligen Leuten halt Hilfestellungen zu geben und natürlich sie näher an die Götter zu bringen. Die Hiob-Dichtung, die ist aber bei diesen ganzen Streitgesprächen einfach einzigartig. Die hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil die auch so umfangreich ist. Und bei den anderen Streitgesprächen gab es immer nur einen Gesprächspartner, Hiob hatte direkt 3. Und auch ist es einmalig, dass Gott in so einem literarischen Werk antwortet. Das wäre bei den anderen völlig undenkbar gewesen, dass ein Gott, ein Menschen, dass Gott sich herabneigt, Menschen zu antworten. Das wäre bei den anderen Werken gar nicht möglich gewesen. Und das Buch Hiob, das ist das 5-längste Buch, was wir in unserer Bibel haben. Aber Hiob kommt nur noch an 2 anderen knapp erwähnten Stellen in der Bibel vor. Einmal in Hesekiel 14, Vers 14. In Vers 20 zwar auch, aber es ist eigentlich nur eine Wiederholung von Vers 14, deswegen ist das als 1 zusammenzufassen, und in Jakobus 5, Vers 11. In Hesekiel 14, Vers 14 wird der Hiob neben Noah und Daniel als vorzeitliche Person erwähnt. Das heißt vorzeitlich, den Staat Israel gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es ist dadurch ja schon anzunehmen, dass es den Hiob ja wirklich gegeben haben muss. Ne, wenn Hesekiel sagt, dieser Mann, der lebte, genauso wie Noah und Daniel, also Hiob muss es schon gegeben haben. Aber nur weil Hiob eine historische Figur war, heißt es noch lange nicht, dass das Buch Hiob historisch betrachtet werden muss. Wir können es zum Beispiel an den König Cheop, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber an diesem König Cheop sehr gut beobachten. Es ist allgemein bekannt, dass es ein sehr großer König in Ägypten war und dass diese große Pyramide nach ihm benannt worden war, die Cheops-Pyramide, die größte der drei Gizeh-Pyramiden und auch gleichzeitig Grabstätte dieses großen Königs. Sie wird auch die große Pyramide genannt, weil sie tatsächlich auch die größte der Welt ist, mit einer Höhe von 139 Metern. Aber man weiß kaum was aus seinem Leben. Was hat dieser Mensch getrieben? Welche Geliebte hatte dieser Mann? Welche Kriege hat er geführt? Wenn man jetzt eine alte Schrift entdecken würde, die im Stile der Hiob-Dichtung geschrieben ist, würde man doch nicht gleich direkt annehmen, dass diese Schrift uns einen tiefen historischen Blick in sein Leben geben kann. Im Neuen Testament erwähnt Jakobus in seinem Brief in Kapitel 5, Vers 11 auch den Hiob. Da steht, schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Wir lesen hier also von standhaften Ausharren, von diesem Glaubensheld Hiob. Aber damit können doch nur die ersten beiden Kapitel des Hiob-Buches mit gemeint sein, weil der andere Hiob in der Hiob-Dichtung beschwert sich ja nur. Und auch das Ende, was Jakobus hier erwähnt, ist ja auch nur in der Hiob-Novelle zu finden. Der Jakobus war ein Jude und deswegen stand er auch in der jüdischen Tradition, nur den treuen Hiob aus der Hiob-Novelle zu erwähnen, weil die Hiob-Dichtung bei den Juden wirklich keinerlei Relevanz hatte. Und die ist bis heute sehr umstritten. Ich hatte es schon mal gesagt, erst seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Hiob-Dichtung überhaupt wieder eine Relevanz bei uns Christen. Aber es ist hier anzumerken, dass wirklich jedes biblische Buch in der Bibel ein Eigenrecht hat, ernst genommen zu werden. Und da ist das Hiob-Buch auch keine Ausnahme. Und wir dürfen den Charakter der Hiob-Dichtung in keiner Weise herunterspielen. Wir dürfen nicht sagen, das ist totaler Blödsinn. So, was hat überhaupt, das hat ja überhaupt keine Verbindung zu irgendwelchen anderen Büchern. So kann man doch sich schenken. Ist doch verschwendete Lebenszeit, diese 42 Kapitel zu lesen. Das dürfen wir nicht sagen. Auch wenn nur an zwei kleinen Stellen nur der Hiob aus der Novelle erwähnt wird. Wenn wir das nämlich herunterspielen, üben wir direkt eine fromme Herrschaft über das Buch Hiob aus. Wir müssen die ganze Bibel ernst nehmen, auch wenn es vielleicht an unser bisheriges Bibelverständnis kratzt. Man muss die Bibel nämlich immer über sein eigenes Verständnis stellen, denn die Bibel hat immer mehr Recht als wir selber. Und wir dürfen auch jetzt hier an dieser Stelle nicht Gottes Allmacht als Gegenargument benutzen, wo wir dann sagen, ja, Moment mal, was erzählst du denn jetzt hier gerade? Traust du Gott nicht zu, dass er Hiob so viel genommen hat und dass er ihm nicht so viel gegeben hat? Kann das Gott nicht? Natürlich kann das Gott. Aber wir dürfen jetzt dieses Argument nicht benutzen, um jetzt uns halt diese klaren Argumente entgehen zu lassen. Wir dürfen Gott natürlich alles zutrauen. Aber Gott kann doch auch durch literarische Werke zu Menschen reden, denn er gebraucht doch jedes Mittel, wann und wo immer er will. Und das Buch Hiob, das ist wirklich einzigartig in der Bibel, durch seine Klarheit, durch seinen theologischen Tiefgang. Wir dürfen hier von einem Menschen lesen, der alles verloren hat und der natürlich darauf reagiert hat, der gegen Gott geschimpft hat, ihn als Tyrann, Schuft und Verbrecher anschreit. So, das ist einfach ein authentisches Buch, was wir hier in der Bibel haben. Und dieses Buch hat schon unzählige Menschen zu Gott geführt oder ihm näher gebracht. Aber ist denn jetzt alles erfunden im Buch Hiob? Die Antwort lautet natürlich nein. Ein literarischer Text kann mehr historische Erfahrung beinhalten als ein rein historischer Text. Und das Buch Hiob, das ist durch Gebet und durch authentische Leiterfahrung und natürlich durch den Heiligen Geist entstanden. Und der Autor der Hiob-Dichtung konnte nur selber mit Leid konfrontiert worden sein oder er hatte unmittelbar mit einem aus seinem Umfeld Kontakt, dem es passierte. Sonst hätte er so einen sensiblen Text nicht mitschreiben können. Es ist ein unglaublich authentischer Text. Und wir tun der Bibel Unrecht, wenn wir sagen, dass literarische Texte in der Bibel Unwahrheiten enthalten und das alles nur erfunden ist. Wir haben ganz viele literarische Texte. Wir haben die Psalmdichtungen, wir haben die Sprüche, wir haben die Prediger, wir haben das Hohelied. Wir dürfen diese Bibelbücher in keinster Weise herunterspielen, denn wir machen dadurch Gott kleiner, als er wirklich ist. Und ich hoffe, ich konnte euch das Buch Hiob ein bisschen näher bringen, auch jetzt durch diesen Vortrag, weil ich dadurch auch einen enormen geistlichen Gewinn erfahren habe, dieses Buch einfach nochmal ausgiebig zu studieren. Und hoffe, dass ich auch so einen kleinen Anreiz geben konnte, das Buch Hiob auch nochmal ein bisschen zu studieren. Vielleicht mit der Brille, die ich euch heute vorstellen konnte. Aber ich möchte jetzt auch mit diesem Vortrag keinerlei Streitigkeiten auslösen. Jeder hat seine eigene Meinung über das Hiob-Buch und jeder kann das natürlich für sich interpretieren. Ich wollte nur einen Weg aufzeigen, um das Buch Hiob halt vielleicht richtig zu verstehen, aber das ist wiederum ja auch überheblich zu sagen, weil keiner hat den richtigen, einzigen Weg, die Bibel richtig verstanden zu haben. Wir haben manchmal viel Interpretationsspielraum. Aber manchmal gibt es ihn vielleicht nicht und es gilt einfach, gute Argumente anhand eines Bibeltextes zu überprüfen. Und mich haben diese Argumente schon überzeugt, dass das Hiob-Buch einen literarischen Charakter hat, weil ich es dadurch einfach auch viel besser, ja, für mich annehmen konnte und verstehen konnte. Aber ich möchte nicht für euch sprechen. Studiert das Buch Hiob einfach mal selber. Bei Fragen könnt ihr gerne auf mich zukommen und ja, würde mich auch auf jeden Fall, wenn ihr selber studiert, auch auf einen regen Austausch mit euch freuen. Amen.